Hallo bei Radio Mikro unterwegs. Ich bin's, die Tina Gentner. Und wenn ich jetzt schon mal zusammenfassen müsste, was euch in der nächsten halben Stunde hier erwartet, ich glaube, dann könnte ich es vielleicht mit zwei Wörtern machen. Tierisch und cool. Wir sind nämlich im Zoo unterwegs im Winter. Wir sind im Tiergarten Nürnberg und wir werden heute mal rausfinden, hier im Tiergarten, wie ist denn das bei den Tieren im Winter? Haben die eigentlich auch irgendwie ein bisschen eine dickere Winterjacke an? Haben die rutschfeste Schuhe, Sohlen, Pfoten? Wer friert, wer bibbert, wenn es draußen Minusgrade hat? Vielleicht hört ihr es im Hintergrund auch schon plätschern, prusten. Ich schaue hier einer ganzen Bande zu, die gerade Leckereien bekommt. Wir sind zu Beginn der Sendung hier gleich bei den Robben. Und Christian Dienemann ist hier bei mir. Der führt Kinder und Erwachsene durch den Tiergarten. Kennt sich natürlich prima aus. Und ich frage mich als erstes, Christian, ist den Robben nicht kalt?
Den Robben ist nicht kalt. Die haben eine dicke Speckschicht. Die kommen zwar aus Kalifornien, das sind kalifornische Seelöwen, wo es an sich ja schon warm ist oder wärmer ist. Aber damit die genügend Futter finden, müssen die im kalten Wasser tauchen. Weil kaltes Wasser, da ist viel Sauerstoff. Viel Sauerstoff bedeutet viele kleine Tierchen. Viele kleine Tierchen bedeuten viel Fische.
Bedeutet voller Magen.
Voller Magen, genau. Und damit die in dem kalten Wasser nicht frieren, brauchen die also was, was sie warm hält. Deswegen haben die um den ganzen Körper herum eine Speckschicht, den Blubber. Und der hält sie warm.
Heißt Blubber?
Der heißt Blubber, genau. Bei Walen auch. Genau.
Das heißt, wenn ich so ein bisschen zugenommen habe, weil ich mir nicht so viel Sport mache, könnte ich sagen, ich habe einfach ein bisschen mehr Blubber am Bauch.
Das sage ich die ganze Zeit, genau.
Und was kriegen die jetzt gerade von deinen zwei Kollegen?
Also die Tierpfleger füttern denen gerade Fische, und zwar Meerwasserfische, das ist ganz wichtig. Fische, die aus dem See oder aus dem Fluss kommen, die würden die nicht vertragen. Da sind nämlich die falschen Knochen drin, die sind viel zu dick.
Ah, okay, und da gibt's aber noch jemand, hey, der hat den Robben gerade was weggeklaut.
Genau, das sind die Reiher. Die Reiher, die sind immer total hungrig und die haben gelernt, dass es hier einmal kaum Feinde gibt und zum anderen, dass man den Robben, den Pinguinen oder auch anderen Tieren gern mal einen Fisch stibitzen kann. Und die wissen immer ganz genau, wann es Futter gibt und wenn sie die Möglichkeit haben, dann klauen sie auch mal einen Fisch und werden damit auch satt. Aber die gehen auch selber jagen, die jagen hier im Tiergarten auch mal Mäuse zum Beispiel.
Also die flattern hier über unsere Köpfe und wenn sie schnell genug sind, haps, schnappen sie so einer Robbe hier einen Fisch weg. Christian, stell uns doch trotzdem nochmal eure Truppe hier vor. Wen haben wir denn jetzt hier vor, naja, nicht vor der Schnauze, aber vor dem Mikrofon sozusagen?
Genau, also das sind die kalifornischen Seelöwen. Wir haben den Mann, das ist der Salomon, mit seinen Frauen. Ne? Die Frauen sind,
ich glaube, Salomon kann ich erkennen. Das ist der Dicke mit den, der hat auch so einen richtigen weißen Schnurrbart vorne dran, oder?
Genau, den Schnurrbart haben die alle. Das müssen die alle haben, weil im Wasser, wenn die schwimmen, stellen die den auf. Damit können die spüren, ob ein Fisch da lang geschwommen ist. Da, wo ein Fisch ist, kann ja kein Wasser sein. Das heißt, wenn der Fisch schwimmt, drückt er das Wasser weg. Und das kann man, wenn man mit der Hand durch die Badewanne geht, dann gibt es ja so Wirbel. Unter Wasser passiert das auch. Und mit diesen Haaren spüren die das. Die sind ja ganz empfindlich dabei. Und das können die Männchen und auch die Weibchen.
Na, das ist ja so ein richtiger Agenteninstrument sozusagen. Da merken die also, wo ein Fisch war. Bei euch hier ist ein bisschen einfacher, weil da kriegen sie ja die Fische zugeworfen. Da müssen sie also die Barthaare nicht so sehr ausfahren. Also, das ist der Salomon. Jetzt ist, glaube ich, die Fütterung durch. Jetzt sieht es aus, als wäre gerade Sportstunde. Jetzt springen die hier von rechts nach links.
Das ist eher, ja, jetzt gerade streiten sie sich, wer darf als erstes rein, weil wenn man vielleicht drin was zu essen kriegt und der erste kriegt einen Fisch und der zweite nicht, da muss man sich streiten. Das sind Seelöwen, die streiten sich öfter mal, ich darf hier liegen oder ich darf hier nicht liegen. Wer den Film Findet Dory kennt, da sieht man das ja bei den Seelöwen auch, ne, dass sie sich auch streiten, wer darf auf dem Felsen und wer nicht. Genauso ist das auch.
Und die streiten sich ja nicht leise, sondern ganz schön laut. Ihr hört sie im Hintergrund vielleicht auch die ganze Zeit röhren oder ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll. Christian, wenn du dich jetzt umdrehen würdest und wir hören einen der Seelöwen, eine der Robben, würdest du wissen, wer es ist?
Ich kann das nicht, die Tierpfleger können es aber. Weil die Tierpfleger wirklich jeden Tag mit denen arbeiten, erkennen sie die am Rufen auch.
Klingt eigentlich wie so eine Tröte.
Genau. Und eigentlich können die Eltern sogar an dem Geräusch auch ihre Kinder erkennen. Das ist wichtig, da wo die vorkommen, da sind zum Teil mehrere hundert, manchmal sogar 1000 Seelöwen alle zusammen. Und die Mutter, wenn die vom Futter suchen zurückkommt, dann findet die ihr Jungtier über den Ruf.
Jetzt haben Robben ja auch ein Fell. Kriegen die denn im Winter ein anderes Fell? Kennt man ja von anderen Tieren, da kriegen die so ein dickes, plüschiges Winterfell. Wie ist das bei der Robbe?
Bei den Robben würde das ja gar nichts bringen. Das Fell ist ja nicht warm, sondern das isoliert nach außen. Das heißt, das Fell hält eine Luftschicht am Körper fest und diese Luftschicht isoliert zum Beispiel gegen kalte Luft oder gegen kaltes Wasser. Außerdem haben die ja den Blubber, diese Speckschicht, und diese Speckschicht hält sie warm. Also die brauchen das Fell nicht.
Und ist der Blubber im Winter ein bisschen dicker oder ist der eigentlich das ganze Jahr gleich?
Der wird ein bisschen dicker. Die fressen sich schon eine Blubberschicht an, damit es ein bisschen wärmer ist, aber nicht viel.
Es wird jetzt langsam ruhiger hier bei Salomon und seinen Frauen. Vielleicht lassen wir die Truppe jetzt mal verdauen. Wir haben ja auch noch einiges vor. Wir sind die ganze Radio-Mikro-Sendung unterwegs hier zu Gange. Ich lasse jetzt mal Johnny Carajo singen. Der ist einen ganzen Tag im Zoo. Und dann melden sich der Christian und ich wieder. Und wir sind dann, glaube ich, an einem Ort, da dürfen nicht mal die Besucher und Besucherinnen hin. Aber wir schon.
Genau, wir besuchen Batman.
Wild und schräg sind die Affen im Affenhaus. Oh, an einem Tag im Zoo. Trommeln auf der Brust und ziehen sich die Haare raus. Oh, an einem Tag im Zoo. Oh, oh, ein Tag im Zoo.
So. Tina, hast du eine Taschenlampe?
Nee, Taschenlampe habe ich nicht dabei. Ich hätte ein Handy dabei, tut's auch?
Das tut's auch, genau. Ich nehme dich jetzt nämlich mal mit in die Katakomben, hinter die Kulissen, wo sonst kein Besucher hinkommt. Und wir schauen mal, wo unsere heimischen Fledermäuse den Winter verbringen.
Okay, wir stehen hier auch an einem Eingang, der sieht eigentlich schon aus wie aus einem Gruselfilm. Hier ist so eine steinerne Pforte, eine Holztür. Christian hat den großen Schlüsselbund dabei.
Genau, und ich schließe jetzt mal auf, weil das ist ein Versteck, in dem einige unserer Fledermäuse, die hier überleben, sich tatsächlich dann auch im Winter zurückziehen, wo die Winterschlaf machen, ne?
Es ist ein bisschen, als würde man in so ein Verlies oder in einen Keller gehen. Hier ist es aber ein bisschen wärmer, das ist schon mal sehr angenehm. Es riecht auch ein bisschen wie bei meiner Oma im Keller.
Genau, es ist also hier wirklich hier unterirdisch, hier ist es im Winter nicht ganz so kalt und dementsprechend können sich die Fledermäuse hier zurückziehen, deswegen ist das hier super. Und da schauen wir jetzt mal, ob wir welche finden.
Also gut, du gehst voran, ich mache hier meine Handytaschenlampe an und folge dir.
Weil hier sind nicht nur Fledermäuse, die hier überwintern.
Oh, noch andere Tiere?
Ja, aber die tun dir nichts, keine Sorge. Ne? Wenn du mal schaust, hier sind zum Beispiel Motten an der Wand dort oder da oben.
Ah, so kleine Falter kann
genau,
man erkennen.
Die überwintern hier drin auch. Hier sind auch ein paar Spinnen mit drin, die sich jetzt hier zurückziehen und im Frühjahr das Ganze wieder verlassen.
Aber ihr habt jetzt nicht im Herbst hier die Motten einzeln hier reingetragen, sondern die kommen von allein, wissen die Mensch da drin, da ist es ein bisschen wärmer, da genau. Mache ich mal meinen Winter.
Genau, das sind alles heimische Arten, die also diese Höhlen finden hier oder diese Katakomben hier finden und sich dann hier einfach selber zurückziehen. Da helfen wir nicht nach, das machen die von allein.
Wir schleichen hier weiter durch die Dunkelheit, nur mit Taschenlampe und Handylampe. Boah, ist das eine Schlange da oben?
Nein, das ist nur ein Rohr.
Ach so. Oh Gott, ich bin schon ganz aufgeregt.
Da vorne,
hey Christian,
sind die ersten Fledermäuse.
Leuchtet. Oh ja, da hängen sie von der Decke. Zwei Stück kann ich erkennen.
Das sind große Mausohren. Das ist unsere größte heimische Fledermausart.
Wenn ich die auf meine Hand legen würde, die würden schon gut meine Handfläche ausfüllen. So groß sind sie schon.
Ne, wenn du mal schaust, die hängen da jetzt ganz ruhig. Die haben ihren ganzen Körper runtergefahren. Runtergefahren heißt also, der Körper ist nicht mehr so warm. Das Herz schlägt nur noch ganz, 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 ganz langsam. Und das hat den Vorteil, dass sie eben weniger Energie verbrauchen. Trotzdem brauchen sie Energie, weil sie ja nichts fressen, kriegen sie keine neue Energie. Deswegen haben sie sich im Sommer und im Herbst also richtig dick gefressen. Die haben also richtig viel Speck angefressen. Und
heißt jetzt hier wahrscheinlich nicht Blubber?
Nee, bei denen heißt das nicht Blubber, genau. Die haben sich da also wirklich Energie angefressen, dass sie dann eben damit den Körper aufrechterhalten können. Und deswegen darf man die im Winter auch nicht stören, weil wenn die jetzt wecken würde, dann würde das Herz wieder schneller schlagen, der Körper würde wieder warm werden. Sie würden viel Energie verbrauchen und würden ganz schnell verhungern, weil es ja jetzt keine Insekten gibt, die hier rumfliegen, die sie fressen können.
Und die hängen kopfüber. Das Köpfchen kann ich sehen, das hängt zu uns runter. Und wie haben die sich jetzt mit den Füßen da eingekrallt? Oder wie hängt denn da so eine Fledermaus?
Die Fledermäuse haben lange Zehe und spitze Krallen. Und mit denen halten die sich jetzt an dem Felsen fest. Ne? Wenn du das mal anschaust, das ist ja nicht ganz glatt, sondern das ist ja ganz uneben. Und damit krallen die sich richtig fest. Und so schlafen die dann. Das machen die aber ganz normal im Sommer ja auch, wenn die irgendwo in der Höhle liegen und so und warten, dass es dunkel wird.
Also die kommen jetzt sozusagen auch außerhalb vom Tierpark vor. Wo würden die denn da den Winter verbringen, wenn sie jetzt nicht zu euch hier in die Katakomben fliegen können?
Also die können natürlich sich Verstecke suchen. Wir haben hier ganz, ganz viele Felsen. Da sind Spalten dazwischen. Da können die reinkriechen. Oder auch manche Fledermäuse suchen sich auch Dachböden, wo sie sich verstecken. Oder auch in Baumhöhlen.
Das heißt, wenn man jetzt im Winter unterwegs ist, kann es eigentlich schon sein, dass einem in so einer Ritze, in einer Baumhöhle oder vielleicht sogar auf dem eigenen Dachboden mal eine Fledermaus begegnet, die da hängt. Dann aber am besten in Ruhe lassen, auf jeden Fall nicht aufwecken, genau. Weil das wäre gar nicht gut für die Fledermaus.
Genau, die müssen schlafen, sonst verhungern die. Deswegen einfach schlafen lassen, sich freuen, dass man eine gefunden hat und dann ganz leise wieder weglaufen. Das machen wir jetzt auch mal. Wir können jetzt auch einfach mal ins Manatee-Haus gehen und schauen mal, was die Fledermäuse aus den Tropen machen im Winter.
Radio Mikro unterwegs.
Oh, da flattert schon eine.
So, Christian und ich sind weiter gespurtet und sind jetzt im Manatee-Haus. Ich komme mir vor, als wäre ich im Dschungel und wir haben schon wieder die Köpfe in den Nacken gelegt und es ist sogar schon etwas um mich herum geschwirrt. Wir haben wieder Fledermäuse vor der Nase.
Genau. Hier sind das jetzt aber nicht die heimischen Fledermäuse, sondern Blütenfledermäuse. Die kommen ja so aus Mittelamerika. Und da gibt es halt keinen Winter. Deswegen sind die das ganze Jahr über wach.
Das heißt also, diese Fledermäuse machen keinen Winterschlaf, aber dafür brauchen sie es auch so kuschelig warm hier drin. Draußen würden die es jetzt nicht überleben.
Genau. Die haben zwei Probleme draußen. Einmal ist es denen zu kalt. Und zum anderen würden die keine Nahrung finden. Die fressen jetzt, wie der Name schon verrät, keine Insekten, sondern als Blütenfledermäuse trinken sie den Nektar von Blüten. Das heißt, die fliegen von Blüte zu Blüte, wie das bei uns in Deutschland die Schmetterlinge machen und suchen dort Nektar. Und im Moment gibt es halt keine Blüten. Das heißt, die könnten hier jetzt nicht überleben.
Und heute Abend aber geht's los. Und was passiert dann abends, wenn die aktiv werden? Hui, da flattert noch was von meiner Nase. Dann flattern die hier durch euer Dschungelhaus?
Genau, nachts fliegen die ja durchs Manatee-Haus. Die Tierpfleger stellen dann abends hier Futter auf, weil wir hier nicht genug Blüten haben, dass sie hier genügend Blütensaft kriegen. Machen wir den halt künstlich. Da ist Pollen drin, da ist Honig drin. Das wird ein bisschen mit Wasser aufgespült. Und da gibt's extra so Trinkstationen, wo die dann vorbeifliegen und sich dann eben auch ihre Portion abholen. Beziehungsweise wir haben schon auch Pflanzen drin, an die die Fledermäuse gerne rangehen. Wir haben den Kalebassenbaum. Der Kalebassenbaum, der wird tatsächlich nur von Fledermäusen bestäubt. Und das merkt man halt, wenn man nachts hier ins Haus kommt. Der riecht nämlich nicht lecker, sondern der stinkt. Der riecht richtig muffig. Und diesen Geruch mögen aber die Fledermäuse. Und deswegen kommen die dann zu dem Kalebassenbaum geflogen und bestäuben dort Blüten, damit da Früchte wachsen können.
Du, und jetzt leben diese Fledermäuse ja bei uns. Kommen ursprünglich aus Südamerika, hast du gesagt?
Genau, aus Mittelamerika kommen die von uns hier, ja.
Jetzt leben die ja bei uns. Kann es denn sein, dass wenn die hier noch ein Weilchen länger leben, dass die dann auch irgendwann sagen, ach, ich mache mal Winterschlaf?
Nee, also das können die nicht machen. Die könnten hier nicht überleben, weil einfach Blütensaft, da ist nicht so energiehaltig wie Insekten. Da müssten die halt wirklich jeden Tag so viel trinken, um überhaupt dick zu werden, um überhaupt den Winter zu überstehen. Das können die nicht. Dementsprechend, die bleiben hier im Haus. Wenn sie ausbüchsen würden, würden sie draußen spätestens im Winter dann wirklich sterben.
Also wir sind sozusagen bei den exotischen Partnern, Schwestern, Brüdern von unseren heimischen Fledermäusen, die also auch im Winter wach und aktiv sind.
Sie sind unheimlich neugierig, die kann man sogar anlocken, wenn man nämlich mit den Fingernägeln so ein bisschen so dieses macht.
So, du knackst so mit den Fingernägeln?
Genau, mit den Fingernägeln, genau. Da sind die ganz neugierig, da kommen die immer mal, gucken mal und dann fliegen sie wieder weg.
Also Fledermäuse interessieren sich für interessante Sachen, entweder Stinkepflanzen oder knackende Fingernägel.
In dem Fall schon, genau. Die sind halt neugierig, ne? Die gucken dann, oh, was ist denn das? Interessiert mich das? Und dann gucken sie mal, genau. I feel it in my head, my shoulders, knees and toes, my bones, your music gets me through the highs and lows. My head, shoulders, knees and toes, my bones, you keep me from feeling all alone.
Kopf, Schultern, Knie und Zehen. Head, Shoulders, Knees and Toes. So hieß das Lied gerade, was wir gehört haben. Und wir sind bei den Dibowski-Hirschen. Immer noch ist Radio Mikro unterwegs in Nürnberg im Tiergarten, in einem winterlichen Tiergarten. Und die sehen aus, als wäre ihnen auch kein bisschen kalt. Haben die denn jetzt ein Winterfell bekommen, Christian?
Genau, da wo die herkommen, in Ostasien, da wird es halt auch im Winter richtig kalt und deswegen verändern die ihr Fell. Jetzt haben sie gerade ein Winterfell, dann sind sie so grau-braun, also ziemlich dunkel. Im Frühling verlieren sie dieses Winterfell und werden dann so richtig schön braun mit weißen Punkten. Dann sehen sie so ein bisschen aus wie Bambi.
Du hast mir vorneweg schon verraten, bei den Hirschen ist im Winter jetzt nicht unbedingt totale Ruhe angesagt, sondern hier ist manchmal ganz schön Action.
Genau, also bei den Dibowski-Hirschen, wie auch bei vielen anderen Hirschen übrigens, die haben ihre Paarungszeit im Winter. Das heißt, die suchen sich jetzt ihre Weibchen, die balzen jetzt. Manche Hirsche, die röhren, unsere Dibowski-Hirsche, die fiepsen nur. Mal gucken, ob wir es auch noch hören können. Die fiepsen und wollen damit den Weibchen sagen, hier bin ich bin toll. Warum machen sie das ausgerechnet jetzt in dieser Jahreszeit, wo man eigentlich denkt, oh, es ist ja eigentlich viel zu kalt?
Kann ich auch sagen, das ist doch eigentlich die Jahreszeit, wo man sagt, oh, ich lege mal die Füße hoch, Decke drüber, heißer Kakao, jetzt nichts Anstrengendes, bitte.
Ja, die haben halt keinen heißen Kakao und keine Decke, deswegen nutzen sie die Zeit, weil wenn die sich jetzt paaren, dann werden die Jungen im Frühjahr geboren und im Frühjahr wachsen natürlich alle Pflanzen besonders gut. Die Mütter, die finden also besonders viel leckeres Futter, gutes Futter und können dann besonders viel Milch produzieren, dass die Kitze dann eben auch einen guten Start ins Leben haben.
Wie sieht denn das jetzt aus, wenn es hier zur Balz geht? Macht dann der Hirschmann einen auf dicke Hose und, weiß ich nicht, macht sich ein bisschen breiter? Oder wie zeigt er den Weibchen, hey, ich wäre ein toller Typ?
Der verfolgt die vor allen Dingen. Genau, die Weibchen, wenn das soweit ist, wenn sie trächtig werden könnten, wenn also sie bereit sind für eine Paarung, dann riechen die besonders. Das riechen die Hirsche. Und dann laufen die dem Weibchen auch hinterher und treiben sie auch ein bisschen. Und dieses Treiben, das hat damit zu tun, dass die Weibchen mal austesten, kommt er denn schnell aus der Puste oder kann der mich denn auch treiben? Weil wenn der schnell aus der Puste kommt, heißt das, der ist vielleicht alt oder ist krank. Und wenn er vielleicht bei Krankheiten, könnte es ja sein, dass er diese Krankheiten entweder vererbt. Und das wollen die Frauen natürlich nicht.
Also eigentlich ist diese Balz auch ein bisschen wie so ein Fitness-Test für die Männchen. Das dann auch noch im Winter. Dann müssen die also sogar, wenn jetzt hier vielleicht Schnee liegt, müssen die noch zeigen, was sie können und hinterherkommen.
Was auch noch spannend ist, die haben noch ein Merkmal, wonach sie gucken, nämlich das Geweih. Jedes Jahr bildet der Hirsch ja ein neues Geweih. Und wenn der nicht ganz gesund ist, kann es sein, dass das nicht rechts und links gleich aussieht. Man spricht da von Symmetrie. Wenn das Geweih nicht symmetrisch ist, ist das für die Frauen uninteressant, weil das bedeutet dann, der ist krank. Und dann wollen sie den auch nicht. Die gucken sich also nicht nur den stärksten, den besten Treiber an, sondern auch, wie schön ist denn sein Geweih.
Also das ist eigentlich so ein bisschen wie Deutschland sucht den Superhirsch hier bei euch auf der Anlage. Nur der schafft's.
Genau, nur der schönste, der beste, der gesündeste Hirsch, der schafft's überhaupt. Genau.
Tja, und Christian, du ahnst es vielleicht schon, wenn jetzt eure Dibowski-Hirsche in dem Moment, wo Radio Mikro da ist, nicht so richtig fiepsen wollen, dann musst du mir das halt nachmachen oder vormachen. Wie klingt denn das, wenn die fiepsen bei der Balz? Röhren habe ich schon gehört. Kann man übrigens super nachmachen als Tipp für euch zu Hause. Nehmt mal den Schlauch von einem Staubsauger und rührt da rein, dann klingt ihr wie ein Hirsch. Aber wie fiepst ein Hirsch?
Das kriege ich gar nicht hin. Ich habe eine viel zu tiefe Stimme. Das ist ganz, ganz hoch. Das ist ein ganz hohes Fiepsen. Ich kriege das nicht hin.
Also ich probiere es trotzdem. Ist es eher so ein... Oder ist es ein... Oder ist es ein...
Das erste war schon ziemlich nah, es müsste aber noch ein bisschen länger sein. Also sie piepen... Ja, weniger sirenisch, aber dann ist gut.
Radio Mikro unterwegs.
Und jetzt sind wir zum Schluss noch bei Tieren. Da würde ich sagen, die muss es doch frieren. Ich dachte, die leben in der Wüste. Wir sind bei den Erdmännchen.
Genau, die Erdmännchen leben tatsächlich auch in sehr trockenen Gebieten, in Wüstengebieten, in Südafrika, in Namibia. Und man stellt sich immer vor, so eine Wüste ist immer warm. Und das stimmt aber halt nicht. In Südafrika kann im Winter auch mal Schnee liegen. Und damit müssen Erdmännchen auch in der Natur zurechtkommen. Und selbst wenn es tagsüber warm ist, auch in der Wüste wird es nachts um die 0 Grad kalt. Auch damit müssen Erdmännchen zurechtkommen und das können die auch. Sie sind halt die ganze Zeit in Bewegung. Das ist das eine, durch Bewegung. Ne? Da wird einem ja selber auch warm. Das kennen wir ja auch, wenn uns kalt ist, einfach mal um den Block flitzen und dann geht es schon wieder. So. Zum anderen aber, gerade nachts, wenn es nachts kalt ist, dann haben die halt eine einfache Möglichkeit, die kuscheln miteinander. Erdmännchen schlafen in der Höhle, aber nicht jeder in einer anderen Höhle, in einem eigenen Zimmer, sondern die kuscheln, die machen einen richtig großen Erdmännchenhaufen.
Und also jetzt nicht Haufen, sondern sie kuscheln sich zusammen.
Die liegen aufeinander und dadurch wird ihnen warm. Und jetzt kann es ja sein, so ein Erdmännchen, das vielleicht am Rand liegt und einen kalten Popo kriegt, das wird nachts munter, oh, kalter Popo, und kriegt dann mitten rein, dass der Popo schnell wieder warm wird.
Also da ist dann schon immer so Wechsel drin nachts, dass der von außen denkt, jetzt bin ich aber mal wieder dran, ich will in die Mitte, wärmt mich bitte.
Genau, das machen die auch, damit einfach jeder schön warm ist, dass es jedem gut geht.
Und ich sehe genau, die kennen dich, Christian. Jetzt sind die Erdmännchen schon zu uns hergekommen, stehen auf den Hinterbeinen. Das kennt ihr vielleicht auch aus dem Film oder vielleicht habt ihr die Erdmännchen ja auch schon mal in einem Zoo gesehen und schauen mit ihren Knopfaugen zu uns hoch.
Ich bin jetzt zwar kein Tierpfleger, aber hin und wieder bei einer Führung oder so darf ich auch den Erdmännchen mal ein paar Mehlwürmer geben. Das ist ihr absolutes Lieblingsfutter. Das ist so ähnlich wie bei Kindern mit Schokolade. Dürfen sie nicht zu viel kriegen, aber hin und wieder schon. Und dadurch kennen die mich auch. Und wenn ich hier an der Anlage länger stehen bleibe, dann denken sie, es könnte ja vielleicht ein Mehlwurm geben. Und deswegen kommen die dann auch mal zu mir, ohne dass ich sie rufen muss, sondern stehen dann einfach vor mir.
Und hört ihr es? Das ist das Geräusch, was die Erdmännchen machen.
Das heißt danke, dass ich einen Mehlwurm gekriegt habe.
Genau, jetzt hat nämlich der Christian gerade eine Handvoll Mehlwürmer in die Anlage geworfen. Schwupp, sind schon aufgefressen. Also auf Erdmännchensprache heißt das im Moment wahrscheinlich entweder, hey, geh weg, ist mein Mehlwurm. Oder es heißt, lecker. Ich weiß nicht genau, wie heißen auf Erdmännchensprache. Leider ist die Sendung schon aus.
Ich weiß nicht, wie es auf Erdmännchensprache heißt. In meiner Sprache heißt es, oh, schade.
Ja, schade, leider. Radio Mikro unterwegs ist für heute rum. Wir waren im winterlichen Tierpark unterwegs. Ich habe es am Anfang gesagt, tierisch und cool war heute unser Thema. Hat man, glaube ich, gemerkt. Angefangen haben wir bei Salomon und seinen Frauen, bei den Seelöwen, die sich mit Blubber gegen die Kälte schützen. Dann haben wir die heimischen Fledermäuse in der Höhle besucht, die gerade Winterschlaf halten, und ihre exotischen Kollegen, die putzmunter sind. Auch bei den Dibowski-Hirschen ist ganz schön Action im Winter. Da ist nämlich Paarungszeit. Da checken also die Damen, wie fit die Jungs auch sind. Und wie ihr es vielleicht hört, bei den Erdmännchen ist auch nichts mit Winterruhe. Da wird geknurrt und hier ein Mehlwurm nach dem anderen verspeist. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei unserer Reise durch den coolen tierischen Tiergarten hier in Nürnberg. Christian, vielen, vielen Dank. Hast du noch die letzten Mehlwürmer?
Ja, die letzten Mehlwürmer habe ich auch und die Erdmännchen, die freuen sich. Und du darfst gerne wiederkommen und ihr dürft gerne wiederkommen. Ich freue mich auf euch.
Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ciao, sagt Tina Gentner.
Radio Mikro.
Wissen für Kinder. Ein Podcast von Bayern 2.